Deutschlandfunk Interview.
Die Europawahl ist so ausgegangen, wie sie ausgegangen ist. Das Entsetzen war nachher groß, obwohl es ja absehbar war, dass jene Kräfte Aufwind haben, die nicht für Europa sind. Welche Lehren können, welche sollen Parteien daraus ziehen? Darüber möchte ich reden mit Sigmar Gabriel, den ich jetzt am Telefon begrüße. Guten Morgen, Herr Gabriel.
Guten Morgen.
Herr Gabriel, Haseloff hat in diesem Interview, das ich gerade zitiert habe, auch noch gesagt, dass die Koalition einfach so den Koalitionsvertrag weiter abarbeitet. Das geht nicht, weil die Rahmenbedingungen sich eben mit dieser Zeitenwende geändert haben. Hat er da recht oder liegt er falsch?
Na, jedenfalls hat man oft nicht den Eindruck, dass die völlig veränderten Rahmenbedingungen, unter denen Deutschland und Europa, ja, man muss so sagen, zu leiden haben und die sich so schnell nicht ändern werden, dass die Eingang in die deutsche Politik gefunden haben. Wir arbeiten tatsächlich noch so weiter in weiten Teilen, als wäre nichts passiert. Das wird sicherlich damit zusammenhängen, dass natürlich Dinge, die mal vereinbart wurden, ungern wieder aufgemacht werden. Es gibt dann immer ganz viel Koalitionskrach in solchen Phasen. Trotzdem wäre es gut, die Bundesregierung hätte den Mut, sich dieser völlig veränderten Welt stärker zu stellen, als sie es ja tut. Sie ist ja nicht so, dass sie nichts macht. Ich meine, Deutschland ist unglaublich stark engagiert in der Ukraine, mehr als jedes andere europäische Land. Und wir sind mal gestartet bei 5000 Helmen. Also wir haben uns schon sehr verändert.
Alles, was Sie da gerade ansprechen, hat am Ende ja auch mit Geld zu tun. Und Sie haben es auch angesprochen, wie die Koalition darüber redet, wissen wir. Liegt es eigentlich daran, dass die FDP bei der Schuldenbremse so auf der Bremse steht?
Also meine Vermutung ist, dass das in der Tat deshalb ein Grund ist, weil sie jede Fantasie sozusagen kaputt macht, was man eigentlich politisch zu machen hat. Es gibt ja nicht nur Aufgaben im Bereich der Verteidigung, sondern wir kriegen entsetzliche Studien über den Zustand des deutschen Bildungssystems, was ja auch Anlass sein müsste, dort viel mehr zu tun. Wir wissen, dass unsere Infrastruktur nicht besonders gut ist. Also wir haben ganz viele Aufgaben vor uns. Aber wir blockieren uns gegenseitig mit der Schuldenbremse. Ich bin selbst jemand gewesen, der sie engagiert eingeführt hat. Aber wir haben damals natürlich auch bewusst Ausnahmeregeln geschaffen. Und ein Krieg in Europa zum Beispiel ist natürlich eine solche Ausnahme. Man glaubt schon, dass man das begründen kann, dass man die dort benötigten Mittel nicht mal eben aus dem Haushalt rausschneiden kann, weil man gleichzeitig eben viele andere große Aufgaben hat. Wenn wir den Eindruck weiter vermitteln, dass wir die innerdeutschen Aufgaben, ich nenne nochmal Bildung, liegen lassen und einfach mal so achselzuckend weitermachen, wenn wir Berichte über die großen Schwierigkeiten bekommen, die es in diesem Bereich gibt, und gleichzeitig alles Geld zur Verfügung stehen, was wir für einen Krieg brauchen, dann wird es viele Menschen geben, die das nicht akzeptieren und nicht verstehen. Und deswegen wäre mein dringender Rat, mit der Schuldenbremse anders umzugehen, als wir es jetzt machen, nämlich zu einem ideologischen Dogma geworden.
Es hat ja übrigens die Arbeitgeber, haben es ja mit einer Deutlichkeit in diesen Tagen gesagt, dass sie 400 Milliarden verlangen. Aber ich will das Thema jetzt bei der Schuldenbremse abhaken und will sagen, was wir da an Wahlergebnissen gesehen haben, ist das möglicherweise auch am Ende eine Folge dieser Fehlentwicklungen, die Sie ja jetzt zutreffend beschrieben haben, die übrigens Fehlentwicklungen von 20 Jahren Politik unterschiedlicher Regierungen sind.
Was man, glaube ich, nicht machen kann, ist, dass man die Europawahlergebnisse jetzt irgendwie einer Regierung in die Schuhe schiebt. Denn wir sehen ja, dass ganz Europa, um es mal vorsichtig auszudrücken, konservativer gewählt hat oder fast ganz Europa. Es gibt einen Trend in den entwickelten Demokratien, auch in den USA, jedenfalls weg oder in Gegenbewegung gegen eine doch lange Dominanz liberaler, manchmal libertärer und grüner politischer Themen. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass viele Bereiche oder viele Sorgen von Menschen, die ja in all diesen Ländern existieren, und dazu gehört unter als Nummer eins das Thema Migration, von den demokratischen Parteien gemieden werden. Fast ängstlich gehen wir damit um. Ein Land, das das nicht gemacht hat, Dänemark, hat gezeigt, dass man mit einer harten, veränderten Migrationspolitik, die sich trotzdem an den humanitären Maßstäben orientiert, die wir in der Welt und in Europa haben, dass es damit gelingen kann, diejenigen, die sozusagen mit den falschen Parolen durch die Gegend laufen, wirklich in die Schranken zu weisen. Und ich hoffe, dass die Europawahl dazu beiträgt, dass sich auch andere Länder trauen, einen solchen Weg zu gehen, insbesondere Deutschland.
Auf der anderen Seite, viele reden im Moment darüber, dass man da was ändert und die Menschen stellen nachher fest, es ändert sich aber nichts. Und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den Städten und Kommunen haben die Probleme, die dann wieder zu weiteren sozialen Problemen führen. Übrigens dann vor allen Dingen auch für ihre Partei, weil das eigentlich Menschen sind, die üblicherweise eher den Sozialdemokraten zugeneigt sind und die jetzt radikal mit einmal von der einen Seite zur AfD wechseln. Beunruhigt Sie das?
Ja, mich beunruhigt das, aber mich beunruhigt natürlich noch viel mehr, dass die SPD in alle Richtungen verliert. Also sie hat ja nicht nur an die AfD verloren, sondern auch an die neue Bewegung von Frau Wagenknecht, noch mehr an die CDU, eine Partei, die in alle Richtungen verliert. Die muss sich fragen, ob sie eigentlich noch irgendein Profil hat.
Weil ja, hat sie eins? Hat sie eins?
Nee, ich glaube, dass das sozialdemokratische Profil ziemlich verschwommen ist. Wir machen nicht den Eindruck, dass wir eine klare Orientierung an denjenigen haben, die in diesem Land arbeiten gehen und die in diesem Land eben am Ende manchmal nicht besonders viel Geld dafür bekommen, jedenfalls auch keine hohen Renten. Die SPD ist ja traditionell eine arbeitnehmerorientierte Partei, nicht eine Sozialhilfe. Partei, sondern eine, die sich an den Arbeitenden orientiert. Also
war das ich spitze es mal zu, Herr Gabriel, war das Bürgergeld, so wie es jetzt umgesetzt ist, ein Desaster? Man fummelt jetzt ein bisschen an den Bedingungen rum, reicht das?
Nee, es ist keine Neuigkeit, dass ich das nicht für eine kluge Entscheidung gehalten habe, das Bürgergeld. Wir sehen ja, dass uns die Kosten aus dem Ruder laufen und dass wir sozusagen einen Anspruch formuliert haben, bei dem es eben sich manchmal eher lohnt, nicht arbeiten zu gehen oder eine Kombination aus Bürgergeld und Schwarzarbeit zu suchen. Ich glaube, es gab jetzt einen Anstieg von über 200.000 Anspruchsberechtigten. Wie man auf sowas stolz sein kann, weiß ich nicht. Wir sollten eher das Gegenteil versuchen, Leute in Arbeit zu bringen, genauso wie die Debatte um Kindergrundsicherung. Ich meine, es gibt keine armen Kinder ohne arme Eltern. Und wenn man was gegen arme Eltern machen will, dann muss man sie in Arbeit bringen. Dafür braucht man mehr Ganztagsschulen, mehr Ganztagskindergärten, damit überhaupt Arbeit aufgenommen werden kann.
Und dafür brauchen sie Geld, um
ja,
das alles zu machen.
Aber eben nicht sozusagen als Transferleistung. Wenn der Ausbau von Transferleistungen, wenn der Ausbau von sozialhilferechtlichen Ansprüchen dazu führen würde, dass man Wahlen gewinnt, dann müsste die SPD eine Zweidrittelmehrheit haben. Das haben wir in den letzten Jahren getan. Offensichtlich ist das aber nicht, was Menschen wünschen. Ich glaube, dass viele Menschen merken, dass die Welt sich verändert. Sie wollen Orientierung darin haben. Und sie haben nicht den Eindruck, dass die deutsche Politik insgesamt ihr diese Orientierung liefert. Und wenn dann die komplizierten Themen gemieden werden, wo man eben keine schnellen Erfolge hat, wir werden in der Migrationspolitik nicht von heute auf morgen bessere Zustände erreichen, weil zum Beispiel eines der großen Probleme ist, wie kriegen wir die aus dem Land, die hier keine Aufenthaltsberechtigung haben, wenn deren Herkunftsländer sagen, das sind gar nicht unsere Bürger.
Was schlagen Sie vor?
Naja, wir werden schon ziemlich robustere Maßnahmen im Umgang auch mit diesen Ländern ergreifen müssen. Ich habe, als ich noch im Amt war, mal zu dem damaligen Minister für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, haben wir früher Entwicklungshilfe genannt, gesagt, wir müssen doch denen, die ihre Bürger nicht zurücknehmen, die aber hier kein Aufenthaltsrecht haben, sagen, ihr kriegt von uns nur wirtschaftliche Hilfe weiterhin, wenn ihr die zurücknehmt. Wenn ihr das nicht macht, dann können wir euch auch nicht helfen. Also ich glaube, man muss wesentlich robuster damit umgehen, als wir das derzeit tun. Aber das ist eines der großen Probleme. Wir kriegen die Menschen nicht raus. Der Teil, den wir nicht rauskriegen, weil er hier straffällig wird und im Heimatland Krieg und Bürgerkrieg herrscht, den gibt's auch. Auch da gibt's Möglichkeiten, das zu lösen, wie wir übrigens sogar Verträge haben mit Staaten, dass die Haft im Heimatland abgesessen werden kann. Das ist auch etwas, wo ich mich wundere, warum wir davon nicht häufiger Gebrauch machen. Denn die Haftbedingungen in vielen Ländern der Erde sind allein schon abschreckender als die in Deutschland. Also es gibt schon Dinge, die wir machen können, aber keine davon wird eine Bilderbuchlösung bringen. Keine wird das Versprechen einlösen, morgen gibt es das nicht mehr. Und da sind natürlich demokratische Parteien immer unterlegen bei den Populisten, die sagen, wisst ihr, ich habe hier die eine große goldene Lösung, wählt uns und dann sind alle Dinge gut. Also das Versprechen des Nationalismus ist verlockend, aber es ist am Ende falsch. Aber dem kommt man nicht entgegen, indem man das ganze Thema meidet. Sondern man muss sich mit der AfD politisch auseinandersetzen. Der Versuch, sie auszugrenzen, geht seit Jahren schief. Wir machen es immer weiter. Und natürlich gibt es in der AfD Nazis, keine Frage. Aber die Partei als Bausch und Bogen so zu bezeichnen, ist natürlich Unsinn. Es gibt einfach viele Menschen, die die Partei wählen, die einfach die Nase voll haben von allen anderen. Und auf die zuzugehen, wirklich sich den Themen zu widmen und nicht den Versuch der Ausgrenzung einer Partei zu unternehmen, halte ich für realistischer.
Sigmar Gabriel, heute Morgen im Deutschlandfunk. Immerhin hat er da noch Hoffnung oder zumindest ein paar Ideen, wie es besser werden kann. Danke dafür.
Gerne.